So, ja. So, meine Damen und Herren, bleiben Sie mit uns. Wir wollen jetzt gemeinsam kurz über die Ökonomie des Übersetzens verhandeln. Ich begrüße noch einmal ganz herzlich alle Übersetzer des Tages. Schön, dass Sie mit mir am Tisch, wir sind ein bisschen entre nous, sind. Ökonomie des Übersetzens. Mir sind dabei zwei Paradoxien eingefallen. Als Lyrikübersetzerin war meine erste Schockassoziation ökonomisches Desaster. Mit Kurs auf Prosa dachte ich an die Anekdote eines Kollegen, der mir erzählte, wie er sich in die Armut hoch übersetzt hat. Seit der Übersetzung eines Meisterwerks bekommt er keine einfache Literatur mehr angeboten, womit er Geld verdienen könnte. Ihm eilt dieser Ruf eines Hochliteraturübersetzers voraus. Das ist ein Kompliment, was arm macht. Aber das Übersetzen lässt sich nicht mit kalten Fakten fangen. Ich verspreche, auch hier wollen wir über Liebe reden. Ich gehe mal einmal ganz kurz durch den Namen Sprachhorizont. Lena Müller, Sie übersetzen aus dem Französischen und ich darf Ihnen auch noch mal ganz herzlich gratulieren. Paul Berf, Sie übersetzen aus dem Schwedischen, Finnlandschwedischen und Norwegischen. Sie sind besonders bekannt für Ihre Übersetzungen von Knausgard. Wie viele Seiten waren das insgesamt? Ah ja, genau. Ich glaube, es ist an.
Okay, ja, so zwischen 3.000 und 3.500 Seiten.
3.000 bis 5.000 Seiten, so viel zur Ökonomie. Thomas Brückner, Sie übersetzen aus dem Englischen mit Schwerpunkt auf die Länder des Südens, das klingt ja schön, Afrikanistik. Lisa Palme, Sie sind eine Übersetzerin verliebt in die polnische Sprache. Und Andreas Trettner, Sie sind ein ehemaliger Preisträger. 2011 haben Sie den Internationalen Literaturpreis erhalten für Ihre Übersetzung aus dem Russischen von Michail Shishkins Venusa.
Aber ich liebe auch.
Das ist gut. Dazu kommen wir gleich. Also, ich habe eine erste Frage zur Ökonomie des Austauschs mit dem Autor. Und zwar ist mir ein Spruch von José Oliver, er ist ein deutsch-spanischer Dichter, und er sagt, Sänger auch? Das wusste ich nicht. Ja? Jetzt habe ich auch schon was erfahren. Und er sagt, ich übersetze mich nicht, ich kenne mich zu gut. Und wir haben ja heute erlebt, bei diesem materiellen Gespräch, wie viel persönliches Material die Autoren mitbringen können, wie viel persönliche Anblicke man im Werk erhalten kann. Und wenn Sie mit dem Autor zusammenarbeiten, lernen Sie die Texte persönlich kennen. Und meine Frage wäre, ob es nicht manchmal zu persönlich wird, ob es nicht dadurch einen Überfluss an Material geben kann, auf die Gefahr hin, Elemente übersetzen zu müssen, die nicht direkt im Text enthalten sind. Wer möchte was dazu sagen?
Ladies first. Das ist Feig. Also, ja, also ich persönlich finde das eigentlich nicht. Ich finde, wenn ich Informationen bekommen kann, habe ich die immer gerne und weiß auch Bescheid und hatte also bisher jedenfalls noch nicht das Gefühl, so beschämend viel zu wissen und da irgendwie überfordert zu sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
Wenn jemand von den Männern noch möchte. Also ich finde zumindest, dass es ein Handwerk ist, wo man an die Autoren schon manchmal ziemlich nah rankommt. Mhm. Einfach alleine schon, also auch an die Personen. Alleine schon, indem man sich um eine gemeinsame Sprache bemühen muss, also in der man über die Dinge spricht oder so. Und auch also dieses Verstehen müssen. Und man kriegt dann manchmal doch Erklärungen, die schon sehr persönlich sind und auch so. Also ich hatte in dem Roman jetzt, also von dem hier die Rede ist, es war dann plötzlich so ein hermeneutischer Moment geradezu, wo es um eine körpersprachliche Geste ging. Expeditionen an der Grenze lang, Kinder und so, die Kinder kriegen so einen alten Ranger-Trick gezeigt, wie man, der Lehrer guckt in die Sterne und mit dem Feldstecher und dann sollen die Kinder die auch sehen. Und das ist ja sehr schwierig, den Feldstecher so im Raum zu halten. Dann wird er so an den Körper, an die Schläfe, und dann muss der Kopf hier ran, muss der Kopf hier ran, damit dieselbe Achse entsteht. Ehe ich das begriffen hatte, hat das eine Weile gedauert. Nein, das ist nicht nur Sport. Ja. Wir haben einfach dann irgendwie als endlich der Groschen gefallen war, mussten wir lachen, weil das ist das, was der Übersetzer mit dem Autor macht.
Ja,
der Übersetzer geht hier an denselben Arm ran, damit er dieselbe Blickachse auf die Sachen kriegt und damit er die Sterne sieht, die in dem Roman beschrieben sind.
Das ist ein schönes
Bild. Schon, ja, schönes fand Bild. Ich eben auch. Und das ist eben sehr körperlich und sehr eng manchmal ja, auch. Ja, ja, und, ja.
Und,
ja.
Und wie nah geht es an Ihre Sprache? Könnte man sagen, dass Übersetzen autobiografisch ist?
Natürlich, immer.
Ja?
Immer, geht ja gar nicht anders. Ich kann ja nicht das, was mich über all die Jahre als Person ausgemacht hat, ausmacht, kann ich ja nicht ausblenden. Es ist ja da. Und insofern, genauso wie der Autor eine Geschichte aus sich heraus schreibt, so muss man als Übersetzer auch aus sich heraus einen Text entwerfen. Man hat natürlich das Problem, so nahe wie möglich oder wie nötig, je nachdem, wie man das definiert, am Original dran zu bleiben und eine adäquate Sprache für das zu finden, was der Autor macht. Aber autobiografisch ist es in dem Sinne natürlich schon zwangsläufig, weil ja eine gewisse Sprache in meinem Kopf auch ja. drin ist, ne, mit der ich umgehen muss, mit meinem Handwerkszeug. Und das spielt aber schon eine sehr wesentliche Rolle.
Lena Müller?
Und ich denke auch, die Lust der Übertragung oder die Notwendigkeit der Übertragung und des sich reinfühlens in die Tiefe sozusagen eines Textes, um ihn in eine andere Sprache zu transportieren, da muss, glaube ich, schon sowas irgendwann im Leben gewesen sein, das diese Perspektive aufgemacht hat. Dieses, warum so viel Zeit damit verbringen, einen Text zu durchdringen, um ihn zu transportieren. Also diese, dass es eine Notwendigkeit gibt, zu vermitteln.
Ich kann das jetzt natürlich auch nur sehr subjektiv für mich sagen. Also wenn du sagst, da muss auch im Leben mal was passiert sein. Also ich habe für mich eigentlich den Schluss gezogen, dass ein Weg zum Übersetzen darüber führte, dass Sprache schon früh für mich etwas Problematisches war. Einfach weil ich in unterschiedlichen Sprachwelten aufgewachsen bin. Meine Eltern haben untereinander nur Dialekt gesprochen, haben mit unseren Kindern Hochdeutsch gesprochen und uns Kindern verboten, Dialekt zu sprechen. Dann gab es aber auch in unserer Kleinstadt unterschiedliche Arten des Dialektes, mit denen man sich sozial abgrenzte zu anderen Klassen. Und gleichzeitig gab es dann die Schulwelt mit Gymnasium, wo dann eben eine rein hochdeutsche Welt da war. Und das hat irgendwie dazu geführt, dass ich sehr früh begriffen habe, es gibt verschiedene Arten und Weisen des Sprachgebrauchs. Und begriffen habe dann auch, als ich dann das Schwedische wirklich lernte, dass es auch was mit Identität dann auch sehr stark zusammenhängt, dass man in unterschiedlichen Sprachcodes auch ein Stück weit eine andere Identität hat. Und das ist ja letztendlich auch das, was wir machen, wenn wir übersetzen. Wir nehmen ja auch Identität an ein Stück weit von demjenigen, den wir übersetzen.
Also jetzt wäre die Frage mit diesem Schneewittchen-Effekt interessant, oder?
Ich kann gerne die Frage stellen. Auf, ne? Das ist eine vielleicht kurz zur Erläuterung, weil es ist ein bisschen eine ausufernde Sprache, und zwar diese Schneewittchen-Syndrom. Ne? Also das ist in Bezug auf die schlesische Identität. Man spricht in Polen vom sogenannten Schneewittchen-Syndrom. Gemeint ist damit das Gefühl der polnischen Bürger, die nach der Vertreibung der deutschen Schlesier in diesen Landstrich umgesiedelt wurden und damit buchstäblich in fremde Häuser einzogen. Also alles war noch da, der Kaffee war oft noch warm. Und wie für Schneewittchen fühlte sich für die neuen Bewohner alles falsch und auch verboten an, die Teller, die Becher, die Betten. Und wie Schneewittchen mussten sie fürchten, die eigentlichen Bewohner konnten eines Tages zurückkehren. Und die Frage wäre, gibt es sozusagen ein Schneewittchen-Syndrom des Übersetzer? Hat man nicht manchmal zu viel Respekt vor dem Text?
Ja, das ist nämlich, finde ich, passt eigentlich zu der Frage von vorher, ob einem dann Informationen, die man oder so intimes Wissen von dem Autor, ob einem das zu viel sein kann. Und also das würde ich nämlich in dem Fall nur sagen, ich hatte schon ein paar Mal so Texte, wo es mir tatsächlich dann zu viel geworden wäre, aber da war es so, wo ich dachte, das ist eine Art von Sprache, dass ich eigentlich nicht genau weiß, oder eine Art von Kontext, von dem ich nicht genau weiß, was eigentlich genau gemeint ist, oder eine Erinnerung, auf die zurückgegriffen wird, die ich zum Beispiel nicht habe. Und dann ist es schon so, dass ich da zu viel Respekt vor habe, um zu sagen, also da bin ich jetzt die ideale Person, das zu übersetzen. Aber wenn das natürlich nicht so ist, dann, also das schließt sich dann natürlich aus. Und wenn man aber das Gefühl hat, der Text passt und der Autor passt zu einem, dann ist es eigentlich auch nie zu persönlich. Also das ist schon dieser Unterschied. Ja.
Es geht, glaube ich, weniger um Respekt als vielmehr um Achtung bei der ganzen Sache oder um Hochachtung, um es noch ein bisschen höher zu hängen. Und ich glaube, auf der anderen Seite auch, um auf das vorherige Thema dieser Intimität in der Beziehung zwischen Autor und Übersetzer nochmal zurückzukommen, Das Schönste, was einem als Übersetzer eigentlich passieren kann, ist, wenn aus dieser Zusammenarbeit, wenn sie über Jahre hinweg anhält, sowas wie oder mehr als nur eine Arbeitsfreundschaft wird. Und man irgendwie, weil man geht ja doch über eine lange Zeit hinweg einen gemeinsamen Weg und das schweißt zusammen. Und das ist eigentlich ein sehr schönes, für mich das schönste Gefühl am Übersetzen überhaupt, neben dem Umgang mit der Sprache und dem, was man alles dabei lernt. Ansonsten, wer sich solchen Ambitionen irgendwie zu solchen Ambitionen hingezogen fühlt, Übersetzer zu werden, dem kann man eigentlich nur den Rat geben, vorher reich zu heiraten.
Oder zu erben. Oder eine Bank zu überfallen. Oder es gibt unterschiedliche Wege. Es gibt nicht nur die. Man muss nicht nur heiraten.
Bitte? Banküberfälle sind gefährlich, das würde ich mal nochmal überlegen.
Es kommt ja auch immer darauf, ja, reich heiraten, aber es kommt ja auch immer so drauf an, also was man da jetzt selber für so Ansprüche hat. Also ich finde, ich habe jetzt weder reich geheiratet noch sonst was oder auch nichts geerbt und finde trotzdem, dass ich eigentlich so ganz gut davon leben kann. Also man hört dann immer, aber es kommt natürlich auch darauf an, was man für eine Art von Literatur macht. Also ich finde auch, mache auch oft Krimis, die finde ich auch nicht schlimm. Ich finde auch Krimis sagen was über die Kultur aus, über die man übersetzt. Und warum soll es nicht Unterhaltung sein? Also ist mir jetzt, und dann geht das vielleicht auch, aber kommt natürlich auf die Einstellung an. Dann, ja.
Und wir sind schon bei der Liebe und Engagement. Und wenn wir Übersetzung als Beziehung betrachten, ich möchte gerne ein schönes Vers von Auden zitieren. If equal affection cannot be.
Wenn gleiche Liebe nicht sein kann, dann lasst mich den stärker Liebenden sein.
Bereit sind, mehr Liebe zu investieren, als sie zurückbekommen?
Ja. Also, ich habe mir extra dieses schöne Gedicht nochmal angeschaut und war dann doch ganz froh, dass es auch diese dritte Strophe gibt, wo dann gesagt wird, also ich bin zwar ein großer Bewunderer von Sternen, aber tagsüber vermisse ich sie nicht. Das heißt, also es gibt dann auch diese Grenzen. Ich finde, Bewunderung ist etwas Großartiges und Empathie auch beim Übersetzen, aber sie steht manchmal der Professionalität im Weg und es gibt auch diesen Aspekt der Distanz, den ich brauche, und Bewunderung ist nicht das optimale Produktionsverhältnis oder der Produktionsbedingung, um einen Text zu übersetzen, aber es ist tatsächlich also affiziert. Sollte man sein. Also, und das fand ich, also vorhin hast du es, glaube ich, schöner gesagt, als ich es jetzt noch mal sagen könnte, dass etwas in diesem Text ist, was einem sozusagen überhaupt die Möglichkeit macht, ihn zu übertragen. Das muss schon mit einem selber auch ein bisschen zu tun haben. Aber das ist komplex. Aber ja. Liebe ist so eine Sache. Ne? Ja, die ich liebe dann doch. Wie hat das der Herr Heinemann gesagt? Ich liebe meine Frau und nicht das Vaterland oder so. Ja,
in diesem Sinne. Ja. Nee, mir fällt in dem Zusammenhang eine Zeile aus einem Gedicht einer Lyrikerin aus Simbabwe ein, die ihr Gedicht und auch ihren Vortrag anfängt, in dem sie sagt, Poems are bullshit. Okay. They don't touch me. Und das ist das, was...
Gedichte sind Quatsch, solange sie mich nicht berühren.
...einen Text rangehen. Man weiß von vornherein, ob es was bringt oder nicht.
Ja, und vielleicht eine Frage an Sie, Paul Bert. Es gibt diesen Begriff.
Hallo, das bin
ich. Ja, es gibt so diesen Begriff Double Negativ. Ne? Zwei Fotos geraten auf den Film übereinander und dadurch entstehen seltsame Effekte, Verfremdungen. Andrücke überlagen sich und könnte das sein? Könnte es ein Sinnbild für das Übersetzen sein?
Naja, das ist ja immer die Frage. Ich finde es erstmal ganz interessant, dass alle nach Bildern für das Übersetzen suchen. Also da gibt es eine ganze Palette. Hier haben wir die Doppelbelichtung, dann haben wir wie ein Schauspieler, der in eine Rolle geht, oder wie ein Pianist, der eine Partitur interpretiert. Und das scheint
mit Ketten tanzen und so weiter.
Ja, und also ich glaube, das deutet darauf hin, dass der Status des Übersetzens ein wenig unklar ist. Also man weiß nicht so recht, ist das jetzt Handwerk, ist das Kunst, ist das Kunsthandwerk, ist das interpretierende Kunstausübung, und das führt dazu, dass man versucht, die möglichst treffende Metapher dafür zu finden. Ich glaube aber ehrlich gesagt, wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, es spielt überhaupt keine Rolle, nämlich das eigentlich Entscheidende ist, wie der Übersetzer sich selber fühlt, wie er mit sich und seiner Arbeit im Reinen ist, und Da kann jeder selbst entscheiden, ob er sich mehr auf der Skala Richtung Kunst sieht oder ob er sich mehr Richtung Handwerk sieht. Ich persönlich habe sehr viel Achtung vor Handwerkern und würde mich da durchaus gerne in dieser Schar verorten.
Wie geht's Ihnen?
Gut. Ja, ja, also ich finde schon, solche Metaphern helfen auch manchmal Dinge klarer zu sehen. Ne? Aber es ist wirklich, also man kann ja den Einzelnen fragen, was er, wie er es sieht. Und also mir gefällt zum Beispiel immer dieser Vergleich mit, also als Interpret gesehen zu werden eines Werkes und es aufzuführen, indem ich es übersetze. Das ist für mich immer sehr, ein sehr schlüssiger und meiner Tätigkeit in vielem, nicht in allem, aber in vielem nahekommender. Und also eine Metapher, die hilft. Aber da, ja, das ist jetzt nur noch eine.
Ja,
genau.
Ja.
Ja, klar.
Für mich ist es Jazz.
Stimmt, das ist vielleicht die Ausweitung der Übersetzertone. Wir haben hier mit mehreren Jazzmusikern zu tun. Ne? Also, und nochmal zurück zu dieser Interpretation. Das würde ja heißen, dass der Übersetzer schon eine eigene Stimme hat. Wie ist es? Wie geht es Ihnen damit? Würde Sie sagen, Sie haben eine Handschrift, eine eigene Stimme, die man vielleicht auch von Buch zu Buch erkennen kann?
Ja, das will ich ja nicht hoffen. Das wäre ja fatal. Also, dass ich sozusagen eine eigene Poetik habe, die ich den Text aufoktroyiere.
Aber so ist das manchmal mit einem Interpret. Also bei der Musik.
Ja, gut, okay.
Nur bei den Notenspielern.
Genau, der Jazzmusiker ist ja da sehr viel freier und deshalb würde ich mich da auch eher an den Jazzmusiker halten. Ich glaube, es ist einfach so, dass der Text gibt das vor. Der Text gibt es vor und ich muss oder ich darf gar nicht sozusagen mit einer eigenen Poetik an den Text gehen, sondern ich muss das erfassen, was der Text mir bietet und dann wären wir wieder auch bei dem, dann kann ich das interpretieren und als Interpret damit umgehen.
Ja. Wollen Sie noch mal was dazu sagen?
Das Einzige, was ich noch hinzufügen könnte, natürlich hat man so eine bestimmte Art, also aus der man natürlich nicht heraus kann, wie man selber Dinge sieht, interpretiert und versteht und vielleicht passt es dann dazu, welche Autoren man darüber setzt oder das in dem Rahmen vielleicht dann sowas also Typisches in dem Sinne hat, dass andere Autoren, die man dann anders, also die man vielleicht nicht so verstehen würde oder dass sie dann einfach nicht in dem Repertoire drin sind. Aber es stimmt natürlich, dass die Kunst übersetzen ist, was sie ja von der Kunst des Schreibens unterscheidet. Ja, so ist, dass man innerhalb eines Rahmens, der vorgegeben ist, mit eigenen Mitteln wiedergibt, was jemand anderer gesagt hat. Und da darf natürlich nicht, also es dürfen nicht alle Bücher gleich klingen, die von einem Übersetzer sind. Ne? Also über einen Kamm geschoren.
Und jetzt vielleicht eine Schlussfrage. Welchen anderen Titel der Shortlist-nominierten Bücher hätten Sie denn gern übersetzt? Lena?
Na, ich habe heute und in den letzten Tagen, als ich ein bisschen reingelesen habe in die verschiedenen Bücher, gedacht, dass ich schon ganz gerne die Geschichte meiner Zähne übersetzt hätte. Also ich kann nicht aus dem Spanischen übersetzen, aber weil ich es sehr schön finde, Humor zu übersetzen. Ich fand, da war so ein schöner Humor. Und das kann schon sehr beglückend sein, sowas zu treffen, weil ich glaube, für Humor, da muss man schon sehr genau den Ton treffen und das kann viel Spaß machen.
Ja. Naja, ich kenne die Bücher alle noch nicht gut genug, um das einschätzen zu können, aber es gibt zumindest diesen einen Punkt, der mich mit Lenas Buch sehr verbündet und das hat eben mit dem Buch zu tun, was ich vor 8 Jahren mal übersetzt habe, das Venushaar, was haargenau dieselbe Exposition hat. Ja? Also, und aber eben in ganz andere Richtung losgeht. Ne? Es hat also sogar bei den Autoren beiden zum Verlust des Arbeitsverhältnisses geführt. Also es ist eine geradezu absurde Duplizität, die natürlich spannend ist. Und dann würde ich bei diesem Buch, was so einen ganz anderen Ton hat, dass der so kräftig ist und der ganz andere Fragen stellt, und vielleicht auch näher an der Erde bleibt, sozusagen, als das Buch, was ich übersetzt habe, da wüsste ich natürlich gern, wie ich das machte. Ja, aber das ist jetzt so ein besonderer Grund. Halt.
Ja, für mich Sonderpunkt wäre, das Werk aus dem Russischen zu übersetzen gewesen, weil ja, da kamen so viele Erinnerungen an die Schulzeit hoch und eigentlich, wie gut man Russisch mal konnte. und wie sehr verschüttet ist das dann im Laufe der letzten Jahrzehnte geworden ist. Und eigentlich habe ich die Sprache immer geliebt und ja, das hätte mich dann schon, wenn ich es eben noch könnte, hätte mich das gereizt.
Ja, eigentlich ist unsere Zeit schon vorbei. Ich sehe, Thomas Böhm hat schon die Gläser dort gefüllt. Und
ja, wir trinken hier übrigens Schnaps. Ja.
Das ist sehr ungerecht.
Wodka aus Wassergläsern, wie sich das gehört.
Gut.
Senfgläser müssten es sein.